Habt ihr auch schon mal gebetet und es ist nichts passiert? Es kann frustrierend sein, aber wir haben bestimmt auch schon Gebetserhörung erlebt, was natürlich dann sehr motivierend ist. Die Bibel gibt uns Anhaltspunkte, wie wir beten können, damit es wirkungsvoller ist. Das ist, bin ich überzeugt, dass es so ist, und ich glaube, wenn wir das beachten, was die Bibel dazu sagt, dann können wir auch noch mehr Kraft vom Gebet erleben. Die erste Gemeinde, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte sehen wir das auch, dass sie kraftvoll unterwegs sind. Man kann sagen, fast unaufhaltsam, ein Stück weit, weil sie das Gebet ausgelebt haben und dort raus die Kraft rausgekommen ist. Und zwar auch nach Tiefschlägen. Und das finde ich noch wesentlich, ganz besonders auch nach Tiefschlägen. Ich möchte mit uns mal da ein bisschen reingehen, eine Bibelstelle anschauen, die steht in Apostelgeschichte 12. Wir befinden uns ums Jahr 44 nach Christus. Das ist ja schon ein paar Jahre her, seit Pfingsten und der Gemeindegründung. Lesen wir dort mal die ersten vier Verse. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Also die Verfolgung hat wieder eingesetzt gegenüber der Gemeinde, und zwar durch König Herodes Agrippa I. Und das war ein Enkel von Herodes der Grosse, der ja regiert hat, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Und der Agrippa, der hat das alttestamentliche Gesetz beachtet. Und er hat auch den Juden gefallen. Und darum hat der Apostel Jakobus umbringen lassen. Und der Jakobus, der hat ja zum engsten Kreis gehört von Jesus, vom Jüngerkreis von Jesus, zusammen mit dem Petrus und dem Johannes. Er war der Bruder von Johannes. Der Jakobus war aber nicht der Jakobus, der einen Brief geschrieben hat im Neuen Testament. Das war der Halbbruder von Jesus. Also der Jakobus, der Apostel, ist der erste Märtyrer geworden. Also unter Apostel. Hat ja vorher schon gegeben, zum Beispiel der Stephanus. Und das war für die junge Gemeinde natürlich ein Megaschock gewesen. Sie haben einen von ihren wichtigsten Leiter verloren. Und sie haben wenig Zeit gehabt zum Trauern, weil die nächste Katastrophe ist schon bald gekommen. Wir haben es gerade gelesen. Nämlich der Herodes hat gemerkt, dass die Juden Freude haben, wenn er das macht, und er hat den Petrus verhaften lassen. Der zweite aus dem innersten Jüngerkreis. Vier Soldaten, vier Abteilungen an je vier Soldaten. Wir haben es gelesen, zwei sind angekettet am Petrus, zwei sind vor dem Gefängnis draussen, also vor der Tür draussen, und haben gewacht. Also menschlich gesehen, unmögliche Situation. Bestimmt hat die Gemeinde auch intensiv beim Jakobus gebetet. Und Gott hat nicht eingegriffen. Warum hat Gott den wichtigen Mann, den Jakobus, sterben lassen? Warum hat der schlimme König das dürfen machen? Viele kennen so ähnliche Fragen. Warum lässt Gott die Not zu? Warum greift er nicht ein? Ich habe gerade gestern mit jemandem geredet, der es auch schwer hat. Depressionen. Und sie tut mir so leid, die Person. Und schon ein Zeitchen. Gott hat bis jetzt noch nicht eingegriffen. In dieser Gemeinde, wo ich mein Kandidatjahr gemacht habe, vor einigen Jahren, dort sind innerhalb von wenigen Jahren 3 Familienväter gestorben. Und dort wird viel gebetet. Und in solchen Situationen will Satan uns Zweifel an Gott einpflanzen und will uns einflüstern, hey, Gott kümmert sich ja nicht. Dein Gebet bringt gar nichts. Hör doch auf. Lass es sein. Er will uns entmutigen. Und wenn wir solche Gedanken dann Raum geben und nachgeben, dann hat der Feind gewonnen. Dann hat der Böse gewonnen. Die Gläubigen in Jerusalem hätten ja alle Grund gehabt, zum Resignieren. Und was machen sie? Lesen da Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also die Christen haben gewusst, die Lage könnte nicht ernster sein. Petrus steht kurz vor dem Tod. Was sollen sie machen? Sollen sie probieren, mit Gewalt den Petrus rauszuholen? Ja, haben sie keine Chance, oder? Gegen die Soldaten. Sollen sie versuchen, den Herodes zu bestechen? Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Hätte vielleicht sogar funktioniert, aber das haben sie nicht wollen. Sie haben versucht, den Petrus aus dem Gefängnis rauszubetten. Tatsächlich. Also menschlich gesehen ist das ja eigentlich lächerlich, oder? Wenn der Herodes das gehört hätte, hätte er sicher gesagt, oh nein, jetzt habe ich aber Angst. Es ist ja eigentlich absurd, jemanden zu befreien, ohne einen Finger zu rühren. Aber, wie wir noch sehen werden, es hat funktioniert. Wir bekommen hier in diesem Vers eine Schulung über wirkungsvolles Gebet. Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und da ist kein einziges Wort zu viel. Ich möchte das mal anschauen. Da können wir, glaube ich, lernen, auf was wir achten sollten, zum wirkungsvoll beten. Zuerst einmal, sie haben zu Gott gebetet. Jetzt denkst du vielleicht, ja, zu wem denn sonst, bitte? Ja, schon, aber der erste Christ war bewusst, wer ihr Gegenüber ist. Wer der ist, zu dem sie beten, der lebendige, allmächtige Gott. Ich weiss nicht, ob es euch manchmal auch so geht wie mir. Ich fange einfach mal an zu beten und ich überlege mir und ich mache mir gar nicht bewusst, wer jetzt mein Gegenüber ist. Wer ist der, der mir seine volle Aufmerksamkeit gibt? Wie würden wir beten, wenn Gott sichtbar wird vor uns sein und würde sagen, Miriam, Daniel, was möchtest du von mir? Ich höre dir zu. Sag mir's. Ich glaube, wir würden anders beten. Dann zieht uns das nämlich mehr vor die gewaltige Majestät. Und beten ist dann wirklich ein Vorrecht. Und das ist nicht etwas, wo ich, ja, ich sollte es auch noch machen als Christ. Das gehört halt dazu. Wie lange muss ich echt heute beten? Ja, dass ich kein schlechtes Gewissen muss haben. Das wäre ganz anders, glaube ich. Ich tue mir manchmal vorstellen, und ich bemühe mich auch, gerade wenn ich so Predigt halte, dann macht man sich es noch mehr bewusst wieder. Wenn ich anfange zu beten, mir vorzustellen, also bevor ich gerade loslane, jetzt bin ich vor dem Thron Gottes. Also ich stelle mir manchmal wie einen Thron vor, nicht unbedingt Gott, der drauf sitzt, aber einfach, ich stehe vor dem Thron Gottes und dann rede ich. Wie kann ich überhaupt sicher sein, dass ich beim Beten wirklich vor Gott stehe? Die Antwort steht in Hebräer 10, 19, ich finde das ein gewaltiger Vers. Da heißt es, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das finde ich schon eindrücklich. Das ist eindrücklich. Eigentlich dürften wir nicht einmal die Tür fallen vom Allerheiligsten berühren, ja, nicht einmal anschauen, wenn man es jetzt wirklich nimmt. Im Alten Testament müssen wir mal lesen, was dort für eine Heiligkeit rum war, dass Leute sogar gestorben sind, die im Tempel falsche Sachen gemacht haben. Also wir hätten eigentlich keine Chance, vor dem heiligen Gott zu bestehen, aber null. Nicht einmal einen kurzen Moment. Aber unsere Lebensschuld trennt uns vor dem heiligen Gott. Aber Jesus, der mit unserer Schuld nichts zu tun hat, aber gar nichts, ist bereit gewesen, all den Müll, den ich gemacht habe, wo du gemacht hast, alles auf sich zu nehmen und das durch seinen Tod aus dieser Welt rauszutragen. Und das ist einfach unfassbar. Wisst ihr, früher hatte ich immer das Gefühl, ja, so ein bisschen ja, Heiligung und man sagt dann so, ein bisschen nahrhafte Kost und das muss ein bisschen Fleischknochen haben und das Evangelium, ja, das haben wir jetzt gehört und so. Ui, das Evangelium ist alles. Also wenn man so denkt, wie ich hier, dann hoffentlich sind wir schon weiter als ich hier. Aber das Evangelium ist unfassbar, das Wunderbarste und die Grundlage, auch, dass wir überhaupt noch mehr wachsen können. Und das Evangelium sagt, wenn wir vor Jesus kommen, mit unserem Versagen und Jesus bringen, sagen Jesus, ich brauche einen Retter, hilf du mir, nimm es weg, komm du in mein Leben rein, dann schenkt er uns die volle Vergebung. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er tut uns seine unfassbar göttliche Vollkommenheit anrechnen, wie wenn wir selber so gelebt hätten. Und darum haben wir dann Möglichkeit, oder dann können wir von Gott bestehen. Und wir haben ein neues Leben, ein gereinigtes Leben. Und mit dem Leben sind wir im Himmel nicht nur duldet mal, sondern wir sind dort beheimatet. Als Kinder, als geliebte Kinder. Wenn wir beten, jetzt beten, dann sitzen wir quasi, also im Bild gesprochen, unserem himmlischen Vater auf den Knien. Und zwar, wir reden wie ein Kind zu seinem Papi, zum stärksten und liebsten Papi. Und das ist so etwas Wunderbares. Wenn Jesus in deinem Leben wohnt, dann hast du Garantie, immer wenn du betest, dann bist du im Geist vor dem Thron Gottes. Du bist im Geist vor dem Thron Gottes. Und das prägt dich auch. Und er gibt dir seine volle Aufmerksamkeit. Du hast also er gibt dir Audienz. Du hast Audienz bei dem, der keine Grenzen hat. Und darum möchte ich uns Mut machen, dass wenn wir beten, dass wir vielleicht einen Moment innehalten, bevor wir loslassen und uns bewusst machen, hey, jetzt bin ich vor dir, Jesus. Du bist unfassbar gross. Und dass wir dann anfangen. Das Zweite, was wir hier lesen in diesem Text, die Gläubigen haben anhaltend betet. Die haben nicht aufgehört. Also ich vermute jetzt mal nicht, dass es meint, jede Sekunde nonstop, 24 Stunden, die haben auch immer so auftreten oder so. Es ist wahrscheinlich vor allem gemeint, immer wieder, die haben nicht gehört. Und das griechische Wort meint neben dem zeitlichen Aspekt auch eine Intensität. Sie haben mit einem ganzen Ernst gebetet. Ihr ganzes Sein hat sich nach Gott ausgestreckt, dass er das Gebet erhört. In dem Wort steckt eine anstrengende Intensität, Anspannung vielleicht auch. Es ist übrigens noch spannend, dass das Gebet von Jesus, das er im Garten Gethsemane gebetet hat, kurz bevor er hingerichtet worden ist, ist genau beschrieben mit dem Wort. Es ist ein Gebetskampf. Das ist anstrengend. Es ist anstrengend, so zu beten, in gewissem Sinn. Und wir dürfen aber, glaube ich, nicht den Fehler machen, dass wir jetzt angehen und so verkrampft, ja, jetzt muss ich beten, so intensiv. Es muss uns wie geschenkt werden. Und vielleicht ist es darum gut, wenn wir auch beten, Jesus, schenk mir bitte so ein Anliegen für etwas, dass ich nachher auch so intensiv beten kann, dass es eben von Jesus herkommt. Also so eine Hilfe, das ist eine Hilfe, innig zu beten. Neben dem Faktor Zeit ist also der Faktor Intensität ein Thema und das Grundlage auch für ein wirksames Gebet. Dann das Dritte, sie haben für ihn zu Gott gebetet. Sie haben für den Petrus gebetet, und zwar ganz konkret. Und ich glaube, es ist schwer, konkret zu beten. Und ich glaube auch, vielleicht habe ich euch unrecht, vielleicht gilt es eher für mich, Wie rasch rutschen wir ab in so Floskeln. Herr, bitte du einen Segen. Bitte greif ein. Schenk, dass es gut kommt. Hilf irgendwie. Ist alles unkonkret, oder? Ich denke, es ist nicht verboten, so zu beten. Aber ich glaube, es ist noch besser, wir probieren eben, konkreter zu beten. Ich glaube, so unkonkrete Gebete sind auch eher kraftlos. Ich habe von einer Frau gehört, sie hat Arbeitsstelle verloren in der Pflege. Und sie hat dann gebetet für eine neue Stelle, wo sie alle zwei Wochen am Montagabend frei hat für den Hauskreis, dass sie dort sein am Dienstag wird sie ein Gebetsabend, am Donnerstag in die Chorprobe und am Sonntag einen Gottesdienst. Also wirklich, das ist ja unglaublich. Wie soll das gehen, oder? Und Gott hat ihr genau so eine Stelle geschenkt. Also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass das immer passiert so, aber ich meine mehr, sie hat ganz konkret gebetet und vor allem ist sie da auch ums Reich Gottes gegangen. Also nehmen wir es mal schwer an, dass ein wesentlicher Aspekt war. Überlegen wir doch, was möchte ich von Jesus? Was möchte ich, dass Jesus tut? Sag das jetzt an mir oder an einer anderen Person und dann probiere ich konkret zu beten. Ich glaube auch da, ich rede auch zu mir selber da. Dann das Vierte, die Gemeinde betet. Also die erste Gemeinde hat neben dem Einzelgebet von Anfang an ganz viel Gewicht aufs gemeinsame Gebet gelegt. Schon in Apostelgeschichte 2 heisst, dass sie beständig in der Lehre der Apostel geblieben sind, in der Gemeinschaft und in der Gebet. Und sie haben erlebt, wie Gott durch das gemeinsame, einmütige Gebet ziemlich gleiche Sachen gewirkt hat. Sogar einmal ein kleines Erdbeben. Also muss ja nicht unbedingt jetzt gerade das Kloten passieren, aber einfach, er hat wirklich, er benutzt das noch mehr. Ich glaube auch, dass da besondere geistliche Kraftquelle verborgen ist im gemeinsamen Gebet. Natürlich sind einzelne Gebete mega wichtig, auch, aber er legt, Gott legt ein besonderes Augenmerk auf das gemeinsame Gebet. Wie heisst das bekannteste Gebet, das es überhaupt gibt? Unser Vater. Nicht mein Vater. Mein Vater im Himmel. Nein, unser Vater. Wenn eine Gruppe von Christen, ja die ganze Gemeinde, einmütig betet. Einmütig heisst ja, dass es nicht zwischen uns steht, dass es das gleiche Anliegen hat, teilt. Und sie dann auch bestimmte Gebetsanliegen aus ganzem Herzen vor Gott bringen. Sie ja ernsthaft betet, intensiv und auch immer wieder dranbleiben. Und sie konkret betet, und das ist ja schon ziemlich viel, und jetzt eben noch das verbunden ist mit dem Gemeinschaftsgebet, dann das ist dann wirklich kraftvoll. Und ich glaube auch, dass aufgrund von der Bibel also ein besonderer Segen auf dem Gemeinschaftsgebet steht, weil wir Gott ja auch so ganz besonders ehren. Wenn wir jetzt an einen Gebetsabend denken, da kommen alle möglichen Leute aus der Gemeinde, treffen sich am Abend, da ist vielleicht die Lehrerin, da ist vielleicht ein IT-Mann, da ist vielleicht eine Familienfrau, ein Stromer und wer auch immer. Es sind alle viel beschäftigt, müde vom Alltag und sie kommen trotzdem. Und jetzt kommen sie und das machen sie. Keine Sitzungen, keine Strategien, sie hocken da, falten vielleicht die Hände und machen eigentlich im Prinzip nichts, oder? Klar, beten, reden. Aber sie machen das, weil wir überzeugt sind, dass Jesus wirklich kann eingreifen kann, helfen kann. Dass er den Weg zeigen kann, dass er schützen kann, dass er Frieden schenken kann, dass er Weisheit geben kann. Und so ehren wir doch Jesus. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir so ein bisschen Macher sind vielleicht und muss etwas ändern und tun. Wenn wir das glauben, können wir mit unserer Zeit eigentlich nichts Besseres machen, als am Gebetsabend dabei sein. Und ich weiss nicht, sind ihr überzeugt, dass Gott, also dass etwas durch das gemeinsame Gebet passiert, was Gott dann wirkt durch das gemeinsame Gebet, das er sonst nicht tun würde? Und wenn ihr überzeugt sind von dem, dann müsste eigentlich der Gebetsabend die wichtigste Abend sein, die ganze Woche. Stell dir mal vor, der FG Kloten, alle, die sich irgendwie frei machen können, kommen da hin und ringen, so wie wir es jetzt gehört haben, miteinander, intensiv. Haben die das Gefühl, es würde genau gleich viel passieren, wie wenn ihr den Abend nicht hättet? Ich bin überzeugt, es würde mehr passieren. Der grosse Evangelist Moody hat einmal das gesagt: Wenn du so viel Arbeit hast, dass du nicht mehr beten kannst, dann sei versichert, dass du mehr Geschäfte hast, als Gott für dich gut findet. Und darum möchte ich euch allen, all denen Danke sagen, besonders jetzt einfach mal, wo von treu in diesen Gebetstreffen dabei sind. Und den anderen möchte ich Mut machen. Komm doch auch mal. Es gibt vielleicht auch so Gedanken, ja, ich bin noch nie dabei gewesen, und wie ist das denn dort? Ich nehme an, bei uns wie bei uns, man kann einfach auch mal kommen, ohne dass man laut beten muss, wenn man sich das vielleicht noch nicht zutraut. Man kann ja innerlich mitbeten und Amen sagen. Vielleicht bist du nicht mehr dabei oder noch gar nicht dabei. Ich mache dir Mut. Kannst du noch einen Kollegen, Kollegin fragen, gehen wir zusammen. Und auch die Jungen, es wäre mega wertvoll. Und übrigens noch ein Tipp. Wie wir es so haben mit unserer Agenda, die wichtigen Sachen tragen wir dort ein. Trag doch Gebetsübungsdaten ein. Die erste Gemeinde ist zusammengekommen, weil sie gewusst haben, wir sind auf der Seite vom Sieger. Haben wir vorhin gesungen. Wir sind auf der Seite vom Sieger und das gemeinsame Gebet ist unsere stärkste Waffe. Jesus hat ja auch immer wieder gebetet und hat so die Nähe gesucht zu seinem Vater im Himmel. Und aus dieser Verbindung heraus hat er das Werk vom Teufel zerstört. Und das können wir heute auch machen. Das weiss ja auch Satan. Darum versucht er ja alles, um uns vom Beten abzuhalten. Ganz grundsätzlich. Uns zu entmutigen, damit wir glauben, ja, das Beten, das lohnt sich ja gleich nicht. Ich habe einen Bericht gelesen vor einem Zeitchen von einem Mann, der heisst Arben, wohnt in der Schweiz. Und er ist als Teenager in so Drogen gerutscht. Und einmal im Drogenrausch sind so schwarze Schatten auftaucht und haben versucht, ihn zu würgen. Und er hat mega Angst gehabt. Und er hat sich dann an den Rat von einem Pfarrer erinnert, der ihm gesagt hat, bet zu Jesus, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und Arben hat verzweifelt den Namen von Jesus gerufen und um Hilfe geschrieben. Und er sagt dann, in dem Moment ist es hell geworden im Zimmer. Und ich habe mich geborgen gefühlt und habe eine intensive Liebe gespürt. Und dann habe ich die Stimme gehört, Arben, mein Sohn, komm zu mir. Ich schenke dir ein neues Leben. Und ich finde so Erfahrungen so ermutigend. Weil das zeigt, unsere Gebete lösen etwas aus. Definitiv, in der unsichtbaren Welt. Auch wenn wir es nicht sehen. Wenn du betest, bewegt sich etwas. Jemand hat einmal so erklärt, als Zitierin, eines der grössten Anliegen vom Teufel ist es, die Christen vom Gebet abzuhalten. Er hat keine Angst vor gebetsloser Arbeit in der Gemeinde, gebetsloser Treffen, gebetslosem Glauben. Er lacht und macht sich über uns lustig, wenn wir meinen, kein Gebet zu brauchen. Aber er zittert, wenn wir beten. Denn Gebet verwandelt Normalsterbliche in kraftvolle Menschen. Ja, Gott will uns Mut machen. Oder mit dem Bibeltext, gib nicht auf, im Betten bleib dran. Gott will durch dein Gebet wirken. Klar, nicht immer genau so, wie wir es jetzt beten. Manchmal ist es auch ein Segen, dass er das genau das macht, was wir beten. Zum Beispiel die Frau von Billy Graham, Ruth Graham, die hat einmal gesagt, dass sie froh war, dass Gott nicht jedes Gebet für erhört hat, weil sonst hätte sie den falschen Mann geraten, und zwar mehrfach. Also der Aspekt gibt es ja auch. Die erste Gemeinde hat trotz der hoffnungslosen Lage weitergebetet. Und ihr Gebet hat in zweifacher Weise eingeschlagen. Die erste Wirkung sehen wir im Vers 6. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Der Petrus weiß, morgen schlägt mein letztes Stündli. Und was macht er? Er schläft. Das ist ja unfassbar eigentlich, oder? Ja, die einen Leute sind gesegnet mit einem guten Schlaf, aber da war wahrscheinlich noch mehr gewesen. Also da bin ich überzeugt, das war unter anderem ein Volk gewesen, auch von dem anhaltenden Gebet von der Gemeinde für ihn. Und dann geht es weiter mit der zweiten Wirkung. Ich lese weiter ab Vers 7. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da. Und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Ja, was für eine Befreiungsaktion, das ist ja schon gerade ein bisschen krass. Der Engel reißt den Petrus aus den Träumen, man muss ihn noch anstupfen, der hat so tief geschlafen. Und im Halbschlaf marschiert er da raus mit dem Engel aus dem Gefängnis und er ist frei. Der Engel, Gott hat durch den Engel ein Wunder vollbracht. Und wo dann der Petrus so richtig zu sich kommt, geht es weiter. Als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Und das finde ich schon auch ganz besonders. Jetzt haben wir gerade vorher gelesen, das war in der Nacht. Petrus hat geschlafen und da sind viele zusammen und betet. Die haben auf Schlaf verzichtet. Die sind am nächsten Morgen müde. Aber sie haben sich aufgenommen, weil sie überzeugt sind, wir können eigentlich nichts Besseres machen und Wichtiges machen. Und das ist eine Kraft. Und dann kommt ein amüsanter Teil. Petrus da poldert da das Tor. Eine Magd namens Rode macht auf. Und sie sieht, es ist der Petrus. Also ich denke, sie hat den Gucker aufgemacht und sieht, es ist der Petrus. Und vor Freude hat sie dann vergessen, die Türe ganz aufzumachen und rennt zurück zu den Leuten und sagt, der Petrus ist da, der Petrus ist da. Und die Beter, ja, sagt, Rode, ja geht's. Er ist im Gefängnis, hast du das vergessen? Hallo? Also sie betet gerade für seine Freilassung und dass Gott eingreift und rechnet eigentlich gar nicht damit, dass Gott so krass ihr Gebet erhört. Und das finde ich ermutigend. Gott hat das Gebet erhört, auch wenn jetzt nicht so viel Glaube dahinter war. Nur schon die Tatsache, dass ich überhaupt bete, ist ein Ausdruck von Glauben und hat Kraft. Und das darf uns Mut machen. Und schließlich lehnt sie den Petrus rein, er erzählt alles, was passiert ist, und das heisst, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Ja, was für eine eindrückliche Geschichte. Also durch solches Beten können auch wir mehr und mehr unaufhaltsam sein, in gewissen Bereichen. Und ich möchte euch einfach mal zwei, drei Sachen teilen als Ermutigung. Bestimmt könntet ihr auch so Sachen teilen, aber das dürfen wir einfach zum Mut machen, zum sagen, ja, wir haben noch mehr. Das Gebet so probieren zu beten. Wir haben bei unserer Gemeinde im Gebetsabend ganz besonders auch, haben wir über längere Zeit so Jungscharkind gehabt, 3 bis 5 pro Samstagnachmittag. Also es ist ein recht kleines Grüppli geworden. Und dann haben wir gesagt, hey, jetzt wollen wir ganz bewusst für das beten, dass sich das verändert. Und dann ist es gewachsen. Und nach etwa 2 Jahren von diesem Gebet hat es wie so einen Schwall gegeben und sind 25 Kinder geworden pro Nachmittag. Oder wir haben bis vor 4 Jahren haben wir 2 Teenager gehabt in der Teenagergruppe. Und auch dort haben wir gesagt, hey, jetzt wollen wir ganz gezielt beten, auch gerade an der Gebetsübung, aber auch sonst, dass es mehr Teenager gibt. Und nach einer gewissen Zeit sind es etwa 10 gewesen. Und während einem Jahr haben wir auch ganz bewusst betet, dass wir mehr Kleingruppen gründen können. Und wir haben es nicht einmal speziell gefördert, wir haben einfach gebetet und in wenigen Monaten sind 3 Kleingruppen, neue Kleingruppen entstanden. Und ich glaube, wir würden noch mehr leben, wenn wir so weiter beten. Aber es braucht wie eine Anstrengung. Also man kann nicht einfach sagen, ja, das passiert automatisch. Also man muss wie vielleicht sogar ein bisschen strategisch daran angehen, damit es auch so gebetet wird. Und darum möchte ich noch einmal das erwähnen und euch Mut machen. Probieren wir die 4 Arten vom Gebet trainiert zu nehmen, also zu Gott, dass wir uns immer wieder bewusst machen, hey, wer ist vor uns? Wer lässt mir zu? Was für eine Macht hat der? Dann anhaltend, also das geht es mal immer wieder, aber auch um Intensität, um eine Anspannung, wo man sich vielleicht auch schenken lassen muss, darum bitten, dass man das überkommt. Das Dritte, für ihn, also konkret beten, dass man sich überlegt, hey, was will ich eigentlich? Bevor ich blabbere, was will ich jetzt? Und dann sage ich das Jesus. Und das Vierte, die Gemeinde, eben das gemeinsame Gebet. Einmütig, dass man sich da auch gegenseitig hilft, dran zu bleiben. Für mich ist der Gebetsabend in der Gemeinde auch etwas, wo mir selber ein Schittchen wieder einrührt in mein Gebetsfeuer, wo dann vielleicht ein bisschen zurückgeht und dann komme ich in den Gebetsabend und dann führt es wieder mehr. Ich habe auch schon erlebt, wie andere mich mega angesteckt haben mit ihrem innigen Gebet. Darum finde ich das auch von dem Aspekt her sehr wertvoll und man kann sich auch Gebetserhörungen erzählen und sich so auch ermutigen. Darum nehmen wir doch neues Land ein durch so kraftvolles Gebet. Zum Schluss möchte ich uns eine Geschichte vorlesen, also eine Gebetserhörung, ein Gebetserlebnis. Das hat Helen Roseware aufgeschrieben. Sie war Missionarin in Afrika, hat geschafft unter weisen Kindern. Und es ist eine berührende Geschichte, finde ich. Und ich lese sie euch vor. In einer Nacht kam eine Frau in unsere Station, um zu gebären. Es war eine Frühgeburt mit Komplikationen und wir konnten die Mutter nicht retten. Sie starb und hinterließ das Baby, das zu früh zur Welt kam, und ein 2-jähriges Mädchen. Wir hatten große Mühe, das Neugeborene am Leben zu halten. Wir hatten keinen Brutkasten und obwohl wir nahe im Äquator lebten, waren die Nächte häufig sehr kühl. Eine Hebamme ging zum Feuer, um heißes Wasser in eine Bettflasche abzufüllen. Sie kam völlig bedrückt zurück. Die Flasche war beim Auffüllen zerrissen. Gummi wird im tropischen Klima schnell spröd. Das war unsere letzte Bettflasche. Es gab keinen Laden, wo wir eine kaufen konnten. Ich bat die Hebamme, dass sie das Kind in die Nähe des Feuers bettete und sich zwischen das Baby und die Türe legen soll, damit es nicht im Luftzug lag. Am kommenden Morgen tat ich das, was ich häufig machte mit unseren weisen Kindern. Ich bat sie, dass sie mit mir beten würden. Ich erzählte vom Baby. Sie erklärte, dass wir Probleme hätten, dass das Kind genügend warm kriegt, weil die Bettflasche kaputt ging. Während der Gebetszeit betete Ruth, ein 10-jähriges Mädchen. Lieber Gott, bitte schicke uns heute eine Bettflasche. Morgen ist es zu spät, dann ist das Baby tot. Bitte schick sie heute Nachmittag. Und während ich innerlich etwas schwer atmete über dieses forsche Gebet, fügte sie nebenbei noch den Satz hinzu. Und wenn du schon dabei bist, würdest du bitte für das andere kleine Mädchen noch eine Puppe schicken, damit sie weiß, dass du sie wirklich liebst? Wie oft bei Kindergebeten kam ich in Verlegenheit. Konnte ich ehrlich Amen sagen? Ich glaubte nicht, dass Gott dies tun würde. Ja, ich weiß, dass er alles tun kann. Die Bibel sagt das ja. Aber es gibt auch Grenzen, oder? Der einzige Weg, wie Gott dieses Gebet erhören konnte, war ein Postpaket von meinem Heimatland. Ich war damals schon fast 4 Jahre in Afrika und ich hatte während dieser Zeit nie ein Paket erhalten. Und wenn jemand ein Paket schicken würde, wer würde eine Bettflasche einpacken? Ich lebte ja am Äquator. Am späteren Nachmittag erhielt ich die Nachricht, dass ein Auto vor dem Eingang stand. Als ich etwas später nach Hause kam, war auf der Veranda ein großes 10-Kilo-Paket. Tränen füllten meine Augen. Ich rief die Kinder, um mit ihnen das Paket zu öffnen. Wir nahmen das Packpapier sorgfältig weg. Die Spannung stieg an. 30 oder 40 Augenpaare starrten auf diese Schachtel. Oben waren einige farbige Pullis. Die Kinderaugen leuchteten, als ich sie verteilte. Dann gab es Verbandsmaterial für Lepra-Patienten. Dann eine Schachtel gefüllt mit Rosinen, das würde gute Brötchen fürs Wochenende geben. Als ich nochmals hineinlangte, spürte ich, konnte das wirklich sein. Ich griff danach und zog sie hervor, eine niegelnagelneue Gummibettflasche. Ich weinte. Ich hatte Gott nicht gebeten, sie zu schicken. Ich hatte nicht geglaubt, dass Gott das tun könnte. Ruth war ganz nah am Paket. Sie schrie, wenn Gott diese Flasche geschickt hat, dann muss er auch die Puppe geschickt haben. Sie durchwühlte den Karton bis ganz unten und zog eine kleine, wunderbar angezogene Puppe heraus. Sie strahlte. Sie hatte nie daran gezweifelt. Sie fragte, kann ich gehen und diese Puppe dem Mädchen geben, sodass sie weiß, dass Jesus sie liebt? Das Päckchen war 5 Monate unterwegs gewesen. Einpackt von einer Sonntagsschulklasse, wo der Leiter die Eidrach hatte, sich richtig in die Gebetsflasche hinein, trotz Äquator. Und das Mädchen hat das Baby mitgebracht und hat es eingelegt. Gott hat es im Zeitplan 5 Minuten vorher alles wunderbar vorbereitet. Und ihr Lieben, so kann Gott wirken, wenn wir ihm vertrauen und auch kindlich beten. Vielleicht müssen wir manchmal auch lehren, dass man den Verstand ein bisschen zurückstellt beim Betten. Und einfach wie ein Kind einfach kann beten. Natürlich, das macht ein bisschen verletzlich. Weil nicht immer passt das Gebet. Aber ich möchte uns Mut machen, lassen wir uns das Gebet nicht nehmen. Und tun wir es nicht immer durch den Verstandesfilter durchlassen, sondern sagen wir Jesus einfach, was wir gerne möchten. Im Wissen, dass er das da dann macht, wie es in der Sicht gut ist. Er möchte auch durch deine Gebet wirken. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, danke vielmals. Du willst mit uns Verbindung haben, eine neue Verbindung. Du willst, dass wir auf dich hören. Du willst, dass wir zu dir reden, dass wir unser Leben mit dir teilen. Und Herr Jesus, du hast das Gebet erfunden. Du hast erfunden, dass wir wie Einfluss nehmen in dieser Welt, weil du willst auf das hören, was wir beten. Und Herr Jesus, du weißt ja, was alles uns davon abhält. Sei es das im Einzelgebet oder im gemeinsamen Gebet. Und Herr, ich möchte dich bitten, hilf du uns, dass wir einen Schritt machen können. Gerade heute Morgen, dass wir sagen, hey, ich mache einen Schritt, was immer das jetzt dran ist bei mir. Bitte nimm uns an die Hand und schenke uns den Mut und Kraft, das umzusetzen. Und vielleicht auch Sachen wie zu überwinden, die uns hindern, die vielleicht völliger Nonsens ist und gar nicht so wichtig sind. und uns abhalten von dem, was noch viel wichtiger ist. Herr, wir danken dir so fest für deine grosse Liebe, für deine unfassbare Barmherzigkeit und deine Nähe, die du uns schenken willst.